Grüß Gott zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Heute geht es weiter in unserer Reihe über die Theologie des Leibes. Sie hören den 16. Teil. Für alle, die neu dazustoßen heute, der heilige Johannes Paul II. Hat bald nach seinem Amtsantritt während der Mittwochsaudienzen für die Rompilger eine lange Lehrserie begonnen über die Grundlagen des Menschseins. Ganz knapp, sagte Johannes Paul, der Mensch ist von Gott als sein Ebenbild geschaffen und diese Ebenbildlichkeit drückt sich besonders tief in der Liebe zwischen Mann und Frau aus, die in ganz besonderer Weise aufeinander hingeschaffen sind, und zwar sowohl in Geist und Seele als auch in ihren Körpern. Das vor allem war damals das geradezu Revolutionäre an dieser Theologie des Leibes von Johannes Paul II., dass er ein gewisses, vielleicht gespaltenes Verhältnis zuweilen der christlichen Theologie zum menschlichen Leib, zur Sexualität vor allem überwunden hat, und zwar indem er es auf die Ursprünge des Schöpferwillens zurückgeführt hat. Johannes Paul entlarvt dann die Verzerrungen dieses ursprünglich göttlichen Bildes im Menschen als Folgen der Sünde, Genderideologie, die wachsende Zahl der Scheidungen, Pornografie, aber auch Leibfeindlichkeit und die Unterdrückung der Frau sieht Johannes Paul als solche Verzerrungen der Liebesfähigkeit an, die Gott im Menschen angelegt hat. Und als Weg heraus aus diesen Zerrbildern weist Johannes Paul den Weg der Umkehr auf, zurück zur Gottesebenbildlichkeit des Menschen in der Nachfolge Jesu Christi mit der Gnade Gottes. Das ganz kurz, worum es geht, ein großer philosophisch-theologischer Wurf, der uns in dieser Sendereihe von Pfarrer Christoph Heinzen erklärt wird. Er ist uns auch heute wieder zugeschaltet aus Ruppichteroth im Siegerland östlich von Bonn. Herzlich willkommen, Pfarrer Heinzen.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Heinzen, Sie haben die Theologie des Leibes studiert an der Hochschule Heiligenkreuz in Österreich. In der letzten Folge, der 15. Folge, ging es darum, welchen Platz die Ehelosigkeit in der Theologie des Leibes hat. Also die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, muss man dazu präziser sagen. Also das, was alle Menschen leben, die christlich, also zölibatär leben, Ordensfrauen, Ordensmänner, auch Sie als Priester sind da persönlich von betroffen. Also man müsste meinen, ja eigentlich die Theologie des Leibes betont geradezu die Notwendigkeit des Miteinanders von Mann und Frau, um die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung abzubilden. Aber das ist, so Johannes Paul, nicht so?
Das ist nicht so. Das mag zunächst wundern. Aber die Theologie des Leibes heißt ja deswegen, weil sie den Leib in den Mittelpunkt einer Anthropologie, also einer Lehre vom Menschen stellt. Und gerade was Leib angeht, ist ja genau das gegeben, was Ehelose und Eheleute verbindet, nämlich die Fähigkeit zur Hingabe bei den Eheleuten, der leiblichen Hingabe an den anderen, an meinen Mann, an meine Frau. Und der Ehelose kann mit seinem Leib sich auch hingeben in einer geistlichen Weise an Christus, an Gott. Das bezeichnet Johannes Paul ja auch als das bräutliche Element des Leibes. Das ist ja auch eines der ganz großen zentralen Themen dieser ganzen Theologie. Und er hat herausgefunden, dass eigentlich dieses leibliche Hingeben in der Ehelosigkeit und im ehelosen Leben, in der Hingabe an Gott, in eben gleicher Weise sich vollzieht, wie das im Sexuellen, im Körperlichen dann auch sich in der Ehe vollzieht. Und dass sich da Ehelosigkeit und Ehe in diesem zentralen Punkt der Leiblichkeit treffen und eigentlich auch einander ergänzen. Dass man, wenn man die Hingabe des Priesters, der Ordensfrau sieht, darin die Hingabe der Eheleute wieder drin erkennen kann und umgekehrt, dass diese beiden Berufungen aufeinander bezogen sind, dass sie sich gegenseitig befruchten im besten Sinne und dass man dadurch auch wirklich schon ein Stück des Reiches Gottes auf der Welt hat und die Kirche dadurch auch gewinnt, dass sie diese beiden Stände, diese beiden Berufungen hat, die nicht nebeneinander stehen, sondern füreinander da sind. Und Johannes Paul hat das sehr schön dargestellt und zusammengestellt und uns das mit auf den Weg gegeben, das mehr in den Blick zu nehmen.
Das heißt also, die Hingabe, das ist das, der Kernpunkt, der Brennpunkt, in dem diese beiden Berufungen zusammentreffen, auch die Hingabe des Leibes, des Körpers. Das heißt, in der Ehelosigkeit bedeutet das, dass diese Hingabe auch im Verzicht bestehen kann?
Dass genau, indem ich auf das verzichte, was in fleischlichem Sinne leibliche Hingabe bedeutet, kann mein Leib ganz und gar aber auch das tun, wofür er ja berufen ist, von Anfang her, von der Schöpfung her, nämlich sich nicht nur dem anderen Menschen, sondern auch Gott hinzugeben. Der Ehelose kann das zu 100%, er kann das in der Fülle leben und in gewisser Weise lebt das natürlich auch die Ehefrau, der Ehemann gegenüber Gott, aber natürlich nur nicht in der Fülle, sondern indem natürlich die Ersthingabe an meinen Ehemann, an meine Ehefrau geschieht, kann ich darin beides zwar vereinen, aber kann darin auch mir an dem Ehelosen ein Beispiel nehmen, wie ich auch als Ehemann, als Ehefrau Hingabe gegenüber Gott in gewisser Weise auch in der Ehe leben kann. Und das ist ja das Schöne, dass man das voneinander sich abschauen kann und daran nur gewinnen kann für die eigene Beziehung zu Gott.
Wir schließen heute dieses Kapitel über die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen in der Theologie des Leibes ab und sind nun gespannt auf diese abschließenden Gedanken, Pfarrer Heinzen.
Vielen Dank. Wir sind ja bei den Gedanken des heiligen Paulus aus dem 1. Korintherbrief. Da haben wir letztes Mal mit angefangen. Kern der dortigen Aussagen ist ja, wer sich für die Ehe entscheidet, handelt gut. Wer sich für die Jungfräulichkeit entscheidet, handelt besser. Insofern er sich, so wie Paulus das ausdrückt, um die Sache des Herrn sorgt, er will dem Herrn gefallen, derjenige, der sich für die Ehelosigkeit entscheidet. Hier haben wir ein altes Themenfeld, was die Kirche immer schon beschäftigt, also was ist eigentlich der bessere Stand oder der wichtigere Stand oder wie sieht das aus mit den Ständen von Ehe und Ehelosigkeit? Und Paulus sagt eigentlich, das eine ist nicht gut und das andere böse, sondern das eine ist gut und das andere ist besser. Aber die Frage ist ja, warum kann man das so sagen? In dieser Formulierung, wer sich um die Sache des Herrn sorgt, der will dem Herrn gefallen, erkennt Johannes Paul eine Parallele zur ehelichen Berufung. Der Ehelose sorgt sich darum, wie er dem Herrn gefallen kann, während der Verheiratete sich darum sorgen muss, wie er seinem Ehepartner gefallen kann. Also die Sorge um das Gefallen ist die Parallele. Hier tritt der bräutliche Charakter beider Berufungen noch einmal deutlich zutage. Der Mensch trachtet ja danach, dem zu gefallen, den er liebt. Der Liebe durch die Tat Ausdruck zu verleihen. Diese Haltung gegenüber Gott ist die menschliche Antwort auf Gottes Heilszusage von Anfang an, seit der Schöpfung. Und dadurch natürlich auch die Berufung jedes Christen. Und doch ist der im Stand der Ehe Lebende wegen seiner familiären Verpflichtungen in gewissem Sinne geteilt, so formuliert das Paulus in 1. Korinther 7,34. Dem Ehelosen hingegen ist eine vollständige Hingabe an den Dienst für das Himmelreich in allen seinen Dimensionen möglich. Das ganze Leben des Ehelosen muss auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Ansonsten bleibt der Verzicht auf die Ehe leer und wird zu einer untragbaren Last. Wenn dieses Ziel nicht immer und jederzeit im Blickfeld des zölibatär Lebenden ist, dass es wirklich um des Himmelreiches willen geht, dass es eine Hingabe an Christus beinhaltet und all das, was damit zusammenhängt, was wir beim letzten Mal auch schon darüber betrachtet haben, auch über die zukünftige Erlösung des Leibes und die Auferstehung. Wenn das nicht im Blick ist, dann wird dieses ehelose Leben zur untragbaren Last und Johannes Paul drückt das ziemlich deutlich aus, etwas, was natürlich auch Probleme mit sich bringt. Der Ehelose ist eingeladen, die persönlichen Probleme, die dann dieser Lebensstand mit sich bringt, in den Gnadenstrom des Leidens Christi mit hineinzunehmen. Für ihn gelten die Worte des Hebräerbriefs: Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Wie kann man nun nach Paulus mit dem Herrn verbunden sein, indem man ein ständiges Verweilen bei ihm anstrebt, Freude hat an seiner Gegenwart? Freude an seiner Gegenwart. Es geht dem Ehelosen um eine Heiligkeit an Leib und Geist. Heiligkeit dabei gemeint als etwas, das mein ganzes Sein, mein ganzes Leben, meine ganze Existenz durchdringt. Über einzelne moralische Handlungen hinaus. Eine sittliche Reinheit im leiblichen und geistigen Bereich. Paulus stößt mit seinen Gedanken über die Ehe und die damit verbundene Werteordnung auf eine Realität damals, die Ehe und eheliches Leben eher als weltliche Dinge betrachtet hat, als Nutzung der Welt, könnte man vielleicht sagen. Immer wieder scheint er dabei, das eheliche Leben als Remedium concupiscentiae zu betrachten, ein schöner klassischer Ausdruck der Dogmatik, Remedium concupiscentiae, also die Ehe als Heilmittel gegen die Begehrlichkeit, als ein Mittel, wie ich mit meiner Begehrlichkeit so umgehen kann, dass es nicht in Sündhafte fällt. Und so scheint es bei Paulus auch zu sein. 1. Korinther 7,9. Es ist besser zu heiraten, als sich in Begehrlichkeit zu verzehren. Oder 1. Korinther 7,2. Wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder seine Frau haben und jede soll ihren Mann haben. Paulus schreibt aber auch in 1. Korinther 7,7, und das ist ganz wesentlich, doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Aha, auch die Eheleute empfangen also die Gnade von Gott, Gnade, die sie dazu befähigt, im ehelichen Stand zu leben. Diese eheliche Gnadengabe, wir könnten auch sagen, auf Griechisch dieses eheliche Charisma, unterscheidet sich von der Gnade für die Ehelosen. Anderer Stand, andere Form des Lebens, entsprechend anderes Charisma, andere Gnadengabe. Aber beide stammen von Gott für konkrete Menschen, ihrer spezifischen Lebensberufung angemessen, quasi für jeden Menschen ganz konkret und ganz persönlich geschenkt und gemacht. So sehr Paulus also die Ehe von ihrer menschlichen, das heißt von Begehrlichkeit geprägten Seite betrachtet und damit ja auch völlig realistisch und wirklichkeitsbezogen auf Ehe blickt, so betont er in gleicher Weise den gnadenhaften, also den charismatischen Charakter der Ehe. Das Wirken der göttlichen Gnade im Ehelosen wie in Ehemann und Ehefrau. Dass Paulus nun die Ehe als gut und die Ehelosigkeit als besser bezeichnet, hängt nicht zuletzt mit der Zeitlichkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen und damit auch des ehelichen Bundes zusammen. Daraus ergibt sich diese Abstufung. Für Paulus steht die menschliche Berufung für das ewige, zukünftige Reich Gottes im Mittelpunkt. Dort ist für ihn die Fülle der Liebe und der Gnade verortet. Deswegen sagt Paulus, dass der in einer Ehe lebende Christ die Ehe vom Gesichtspunkt seiner endgültigen Berufung ausleben muss. Er muss Eheleben aus dem Blickwinkel dessen, was eigentlich in aller Fülle und Gnade, in aller Liebe in der Zukunft als Reich Gottes wartet. Und dennoch bleiben die Eheleute im Unterschied zum Ehelosen in die Vergänglichkeit dieser Welt hineingestellt. Insofern die Ehe unter dem Wort steht, bis dass der Tod uns scheidet. Bis dass der Tod uns scheidet. Der Ehelose ist von dieser Notwendigkeit einer Eingliederung in das Zeitliche befreit. Dieser Stand der Ehelosigkeit, das ist der himmlische Stand, der sich mit dem Tod nicht ändern wird. Das ist ein Stand für die Ewigkeit. Insofern etwas, was schon die Ewigkeit in die Gegenwart holt, im Gegensatz zur Ehe, die für diese Welt gemacht ist und mit dem Tod endet. Und insofern kommt Paulus zu dieser Unterscheidung, es eine ist gut, es ist aber endlich für diese Welt, mit dem Tod beendet. Insofern ist der Stand, der über den Tod hinausragt und schon jetzt Ewigkeit in sich trägt, die Ehe auch, aber der Stand der Ehelosigkeit dann schon hundertprozentig so, wie er jetzt ist, dass das der bessere Stand ist, weil es der himmlische Stand ist. Ja? Es geht also nicht um eine Geringschätzung der Ehe und eine Wertschätzung der Ehelosigkeit in diesem Zusammenhang, sondern es geht einfach darum, dass das eine schon jetzt das vorauslebt, was in der Zukunft sein wird, was himmlisch sein wird. Aus dieser Haltung heraus wird auch der Rat des Apostels an die Witwen verständlich, den er in 1. Korinther 47 rät, unverheiratet zu bleiben. Schon jetzt auch diesen besseren Lebensstand des Himmels schon zu leben und nicht wieder in diese Zeitlichkeit der Ehe hineinzukommen. Es ist für uns tröstlich zu sehen, dass Paulus auf der einen Seite ganz realistisch, ganz lebensnah auf die Schwäche und Begehrlichkeit des Menschen schaut, auf der anderen Seite aber ebenso sein Wissen um die Gnadengabe Gottes demonstriert, die Ehelosen und Eheleuten in gleicher Weise ermöglicht, ihren Stand trotz der eigenen Schwachheit zu leben. Ja, man ist in diesem Lebensständen der Ehelosigkeit und Ehe nicht auf sich allein gestellt, sondern es gibt ganz konkrete Charismen, Gnadengaben, die uns dazu befähigen, die uns immer wieder ja so aufrichten, dass wir diesen Lebensstand gut leben können. Deswegen ist es auch falsch zu behaupten, die Ehelosigkeit sei geistlich und die Ehe fleischlich. Nein, beide Berufungen sind charismatisch. Das heißt, beide sind durchdrungen von der wirksamen Gnadengabe des Heiligen Geistes. Der Leib des Ehelosen ist genauso Tempel des Heiligen Geistes wie der Leib der Ehefrau oder des Ehemanns. Hier sehen wir wieder, was ich am Anfang schon gesagt habe, in der Leiblichkeit kommen die beiden Stände zusammen. In der Berufung zur Hingabe und in der Tatsache, dass der Heilige Geist durch die Taufe Wohnung nimmt im Leib des Christen, im Leib der Eheleute, genauso des Ehelosen. Die gleiche Gnade wirkt in beiden Berufungen und lässt damit die einzelne Berufung umso mehr erstrahlen. Das fleischliche Zusammenleben, das sexuelle Zusammenkommen der Eheleute ist der Kraft der von Gott empfangenen Gnadengabe unterstellt. Hier wirkt also im leiblichen Einswerden die Gnade Gottes. Im sexuellen Akt wirkt die Gnade Gottes, wenn sich die sexuelle Vereinigung dieser Gnade und damit dem Heiligen Geist unterstellt. Werfen wir abschließend noch mit Johannes Paul II. Einen Blick auf die Worte in 1. Korinther 7, 5 und 6. Da schreibt Paulus, entzieht euch einander nicht, außer im gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, wenn ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich als Zugeständnis, nicht als Gebot. 1. Korinther 7, 5 und 6. Paulus sagt also, dass sowohl das eheliche Zusammenleben als auch die freiwillige und zeitweilige Enthaltsamkeit Frucht der Gnadengabe Gottes für jeden einzelnen der Eheleute sein muss. Und dass im bewussten Zusammenwirken mit dieser Gnade die Ehe in ihrer Würde gefestigt wird. Die ganze Subjektivität des einzelnen Ehegatten, seine geistlichen, psychischen, seelischen, emotionalen Eigenheiten sollen unter dem Einfluss der Gnadengabe stehen. Wir merken, Paulus setzt hier ganz persönliche Akzente, man könnte sagen pastorale Akzente, um den Eheleuten eine ihnen und ihrer Konstitution gemäße Form ehelichen Zusammenlebens zu ermöglichen. Beide Berufungen des Menschen, die zur Ehelosigkeit und die zur Ehe, tragen in sich eine Antwort auf die Frage nach der tieferen Bedeutung des Leibes, des Frauseins und Mannseins und insofern auch eine Antwort auf die Frage nach dem Menschsein als solches. Johannes Paul schließt mit Katechese 86, einer Betrachtung über die Erlösung des Leibes, jetzt den ersten Teil seiner Theologie des Leibes ab. Paulus schreibt im Römerbrief die berühmten Worte: Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Römerbrief 8, 23. Die Erlösung des Leibes ist Gegenstand einer Hoffnung, die im Herzen des Menschen direkt nach der Ursünde eingepflanzt worden ist. Insofern können wir bereits in Genesis 3, ganz am Anfang der Heiligen Schrift, die erste Heilsverkündigung erkennen. Da die Hoffnung auf die Erlösung des Leibes, also bis auf die Anfänge des Menschen zurückgeht, ist sie gleichzeitig die Hoffnung auf die Erlösung des Menschen, auf die Erlösung der Welt. Sie hat also eine kosmische Dimension, eine Dimension, die auf die ganze Welt hinweist, die ganze Welt betrifft. Im kosmischen Weltbild des Paulus steht der Mensch im Mittelpunkt, genauso wie der Mensch von Anfang an den Mittelpunkt der Schöpfung bildet. Christus erfüllt diese Hoffnung auf die Erlösung des Leibes an erster Stelle durch seinen Tod und seine Auferstehung. Diese Hoffnung, die schon seit Anfang der Menschheit in die Herzen jedes einzelnen Menschen eingepflanzt ist, diese Hoffnung wird durch Christus erfüllt. Die Erlösung des Leibes hat sich in ihm bereits erfüllt. Und so geht eine Theologie des Leibes in allem vom Menschen aus, so wie wir es im ersten Teil in drei Einheiten schon betrachtet haben. Der von Gott am Anfang als Mann und Frau als Abbild geschaffene Mensch, zweitens der im Herzen der Begehrlichkeit ausgesetzte Mensch, nach der Ursünde und schließlich drittens der Mensch mit dem eschatologischen Ausblick auf die zukünftige Auferstehung des Leibes. Das sind die drei Dimensionen, die wir ja eingehend betrachtet haben. Paulus spricht davon, dass wir als Christen auf die Erlösung des Leibes warten. Warten. Wir warten auf den endgültigen Sieg über den Tod. Das ist ja die Erlösung des Leibes auf den Punkt gebracht. Der Sieg über den Tod, auf die Herrlichkeit der kommenden Welt, die in Christi Auferstehung bereits durchscheint. Johannes Paul sieht die Erlösung des Leibes jedoch nicht nur in Tod und Auferstehung Jesu ausgedrückt, sondern auch bereits in den Worten Christi, die er an den geschichtlichen Menschen, sprich an den Menschen nach der Ursünde, richtet. Hier geht es nicht nur um den zukünftigen Sieg über den Tod, also das Ziel der Hoffnung, die zukünftige Erlösung des Leibes, sondern in den sittlich-ethischen Aussagen des Herrn auch über den täglichen Sieg über die Sünde, die tägliche Hoffnung, die sich schon jetzt in unserem Denken, unserem Tun und unserem Handeln vollzieht und offenbart. Das worauf unsere Hoffnung sich richtet, Erlösung des Leibes als etwas Zukünftiges, sieht Johannes Paul durch die Worte Christi schon bereits in die jeweilige Gegenwart geholt. Heute, 8. November, 14.25 Uhr, jetzt hat das eine Bewandtnis. Er bringt diesen Gedanken folgendermaßen auf den Punkt, ich darf das zitieren: In seinem täglichen Leben muss der Mensch aus dem Geheimnis der Erlösung des Leibes die Inspiration und Kraft für die Überwindung des Bösen schöpfen, das in Gestalt der dreifachen Begehrlichkeit in ihm schlummert. Nochmal, weil das, glaube ich, das schön zusammenfasst, was er hier meint mit diesem gegenwärtigen sich schon erfüllen. In seinem täglichen Leben muss der Mensch aus dem Geheimnis der Erlösung des Leibes die Inspiration und Kraft für die Überwindung des Bösen schöpfen, das in Gestalt der dreifachen Begehrlichkeit in ihm schlummert. Und das gilt für Eheleute genauso wie für Zölibatärlebende. Mann und Frau müssen täglich neu die unauflösliche Einheit ihres Ehebundes leben, der Ehelose täglich neu ein Zeugnis der Treue zu Christus geben. Und zwar nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb, aus eigenem Willen, natürlich auch, aber auf der grundlegenden Basis dieser Hoffnung auf die Erlösung des Leibes, aus diesem Bezug zu diesem wunderbaren Heilsplan Gottes, an dem wir glauben können und an dem wir festhalten. So soll die tägliche Hoffnung, die im Rahmen der normalen Aufgaben und Schwierigkeiten des menschlichen Lebens das Böse mit dem Guten besiegen hilft. Diese Hoffnung offenbart ihre Kraft in den menschlichen Werken, ja, in dem, was man nach außen sehen kann, was wir tun, aber genauso auch in den innersten Regungen des menschlichen Herzens. Da beginnt das schon. Wir haben es ja in der zweiten Einheit sehr schön, als Christus sich auf das Herz beruft, ja schon gesehen, wie sehr das schon im tiefsten Inneren des Herzens und unseren Gedanken bereits Wohnung nimmt und wo sich diese Hoffnung auf die Erlösung des Leibes dann schon offenbart und wir dadurch letzten Endes die Kraft erlangen, das Gute zu tun und das Böse zu besiegen. Die tägliche Hoffnung auf die Erlösung des Leibes lässt aber uns auch all das Gute entdecken, das uns im Kampf gegen Sünde und Begehrlichkeit hilft. Wir entdecken, wir sehen, wir erkennen Dinge, Möglichkeiten, die uns dazu befähigen, den guten Kampf zu kämpfen, so wie Paulus das an einer anderen Stelle sagt. So kann man sagen, unsere ganze leiblich-seelische Existenz in dieser Welt hat ihre letzte Begründung, ihren tiefen Sinn im Geheimnis der Erlösung des Leibes. Rückblickend auf den ersten Teil, auf die ersten 86 Katechesen, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, lässt sich feststellen, bei der Theologie des Leibes geht es nicht nur um eine Erklärung der Leiblichkeit des Menschen und die Reflexion dieser Leiblichkeit in Ehe und Familie. Nein, es geht um den tiefsten Sinn menschlicher Existenz an sich. Letzten Endes um die Frage, was den Menschen ausmacht, was der Sinn des Lebens ist. In der Hoffnung auf die Erlösung des Leibes erkennt der Mensch den Sinn seines Lebens und seine Berufung zum ewigen Leben. Nach einer kurzen Pause fahren wir fort mit unseren Überlegungen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Sie hören heute die Sendereihe Spiritualität mit dem 16. Teil in der Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Unser Gast, Pfarrer Christoph Heinzen aus Ruppichteroth, hat soeben das Kapitel über die Beziehung der Berufung zur Ehelosigkeit zur Berufung zur Ehe abgeschlossen. Und nun geht es weiter mit dem Thema Sakrament.
Die ganze Theologie des Leibes, die 133 Katechesen Johannes Paul II. Sind ja aufgeteilt in zwei große Teile. Den ersten Teil, den haben wir jetzt abgeschlossen, die ersten 86 Katechesen, also ungefähr zwei Drittel, wo es um die Worte Christi geht, die mit Worte Christi überschrieben worden waren. Und nun treten wir ein in den zweiten Teil der Theologie des Leibes, in das letzte Drittel der Katechesen, beginnend mit Nummer 87 vom Juli 1982. Jetzt steht als Überschrift das Sakrament über diesem zweiten Teil. Es geht in diesem zweiten großen Teil seines Werkes über die Theologie des Leibes, geht es ihm ab jetzt um eine tiefgehende Analyse des Ehebundes in seiner konkreten sakramentalen Gestalt. In der Leseordnung der Kirche findet sich als zweite Lesung immer wieder der schwierige Text Epheserbrief Kapitel 5 Verse 21 bis 33 wieder, der uns nun durch die folgenden sieben Katechesen begleiten wird. Also heute noch, jetzt in diesem zweiten Teil unserer heutigen Sendung und auch dann fortführend im Dezember. Dieser Text ist für Johannes Paul die Krönung. Die Krönung der anderen Schlüsselaussagen Christi aus den Evangelien und muss im Licht der Worte Christi über den menschlichen Leib aus dem ersten Teil interpretiert werden. Oder anders gesagt, Epheser 5 kann man im tiefsten Sinne nur auf dem Hintergrund der bereits betrachteten Worte Jesu verstehen, also aus der Perspektive des Anfangs, des Herzens und der Auferstehung. Wir merken, die einzelnen Aspekte der Theologie des Leibes bauen aufeinander auf. Paulus spricht im Epheserbrief vom Leib, sowohl in seiner bildlichen Bedeutung, also von der Kirche als Leib Christi, als auch vom menschlichen Leib in seiner Männlichkeit und Weiblichkeit, in seiner wörtlichen Bedeutung, in seiner Bestimmung zur Vereinigung. Es geht nun um die Frage, in welcher Weise sich in Epheser 5 die beiden Bedeutungen von Leib treffen und in welchem Zusammenhang sie zueinander stehen. Für Johannes Paul, das macht er ganz deutlich in dieser Katechese, ist Epheser 5 ein Schlüsseltext der ganzen Heiligen Schrift. Ein Text, in dem zentrale Themen und wesentliche Wahrheiten erkennbar sind, die man jedoch nur auf dem Hintergrund eines breiten biblischen Zusammenhangs richtig deuten und erklären kann. Insofern sieht er die bisherigen Analysen als gute Vorbereitung auf die jetzige Betrachtung von Epheser 5. Also um diese 13 Verse im Epheserbrief Kapitel 5 wirklich in ihrer Tiefe deuten und verstehen zu können, muss man diesen ganzen Zusammenhang, inhaltlichen Bedeutungszusammenhang, heilsgeschichtlichen Zusammenhang mit betrachten, den wir in den letzten Sendungen uns angeschaut haben, bis hin zurück zu Genesis und dem Anfang und der Schöpfung. Schon die Tradition der Kirche sieht in diesem Abschnitt, Epheser 5, einen deutlichen Bezug zum Sakrament der Ehe, wobei man die Frage stellen kann, in welcher Weise sich die Wahrheit über die Sakramentalität der Ehe in diesem Text wirklich darstellt. Grundlegend ist für den Heiligen Papst dabei der ursächliche Zusammenhang von Sakrament und Leib. Das ist ja ein interessanter Punkt eigentlich, weil man ja so normalerweise schon natürlich das Sakrament der Eucharistie, der Leib Christi, ja, diesen Zusammenhang kennen wir alle von klein auf, schon seit der Kommunionvorbereitung, dass es irgendwie zusammenhängt, Leib Christi und Sakrament und so und Kirche. Aber Sakrament und der Leib als Körper, der wortwörtliche Leib, diesen Zusammenhang zu sehen, das ist sicherlich ein Gedanke, den es in den 2000 Jahren noch nicht so häufig gegeben hat, vielleicht auch noch nie zuvor. Aber er sieht einen ganz klaren Zusammenhang in beidem. Das Sakrament der Ehe setzt die Theologie des Leibes voraus. Beide, sind sichtbare Zeichen in der Welt, sowohl das Sakrament als auch der Leib. Das heißt, genau wie das Sakrament dient der Leib als sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit, nämlich der göttlichen. Im äußeren Vollzug des Sakraments ist die göttliche Gnade und Wahrheit erkennbar, wird sie sichtbar, wird das Unsichtbare sichtbar. Und Johannes Paul sagt, im Leib ist es genauso. Auch er ist ein äußeres, sichtbares Zeichen, in dem eine göttliche Wahrheit, nämlich über das Ganze, was wir schon gesagt haben, Hingabe, Personalität und so weiter, das wird sichtbar. Und in gleicher Weise, wie das Sakrament nicht nur ein Zeichen für Gottes Gnade ist, sondern der Mensch durch das Sakrament Gnade erfährt, ja, Beichte, Eucharistie, alle Sakramente sind nicht nur ein Zeichen, ein Symbol von Gnade und für Gott, sondern da passiert was, da geschieht Gnade, das ist unsere ganz klare Aussage über die Sakramente, ja. So wie das beim Sakrament auch so ist, ist auch der Leib der Ort, an dem ich Gottes Gnadengaben empfangen kann. So wie wir es eben im ersten Teil schon eingehend betrachtet haben. Ja, der Leib, wo sich die Gnadengaben Gottes im gegenseitigen Miteinander dann zeigen und auswirken können. Epheser 5 erschließt dem Menschen seine höchste Berufung. Dieser Text zeigt dem Menschen die Wahrheit über sich selbst. Epheser 5 enthält einen großen Reichtum geoffenbarter Wahrheit über Gott und den Menschen. Das mag man gar nicht denken, wenn man diese 13 Verse dann in der Liturgie hört als zweite Lesung, wo es dann darum geht, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll und wie Christus und Kirche und so und diese ganzen Dinge, glaubt man nicht, dass das so eine existenzielle Bedeutung in sich trägt. Aber wir werden das heute und in der nächsten, unserer nächsten Sendung eingehend betrachten und das entdecken, was in diesem Text alles drinsteckt. Johannes Paul beginnt nach dieser einführenden Würdigung des Textes und seiner Einordnung in das Ganze der Theologie des Leibes mit seiner eingehenden Analyse und bietet jetzt zunächst einmal einen Aufriss über den Kontext, in dem unser Text eingebettet ist, den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Der Epheserbrief beginnt mit einem dankbaren Hymnus über den ewigen Heilsplan Gottes für den Menschen in Jesus Christus. Darauf folgt die Bitte, dass die Menschen Christus voll erkennen und anerkennen mögen als das Haupt der Kirche, als das Haupt seines Leibes. Eindrucksvoll offenbart Paulus hier das Geheimnis Christi in der Kirche, um dann das Leben des einzelnen Menschen, seine christliche Berufung darzustellen, die in eben diesem Geheimnis Christi in der Kirche ihren Ursprung findet. Da besteht ein Zusammenhang. Der Apostel mahnt zur Einheit, gleichzeitig beschreibt er ausführlich die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Charismen und Gaben in der Kirche, die jeder Einzelne zum Aufbau der Kirche nutzen soll. Dies geschieht nicht zuletzt durch eine Überwindung der Laster und eine Hinwendung zur Tugendhaftigkeit. Laster und Tugendkatalog, auch das kennen wir dann aus dem Epheserbrief. In Epheser 5 fordert Paulus dann die Gemeinde explizit dazu auf, als Kinder des Lichts zu leben und die heidnischen Missbräuche zu überwinden, indem man dem Willen des Herrn folgt, indem man sich vom Heiligen Geist durchdringen lässt und diese Wirklichkeit im Lobpreis Gottes dann ihren Ausdruck findet. Es geht Paulus um ein Klima des geistlichen Lebens, das nicht nur die christliche Gemeinde als Ganze, sondern auch jede einzelne Familie beseelen soll. Ein Klima des geistlichen Lebens, das ist etwas, was uns heute an manchen Stellen in der Kirche, aber auch in den Familien offensichtlich fehlt. Paulus Paulus lässt sich im Epheserbrief also von zwei Leitgedanken führen: dem Heilsplan Gottes für die Kirche und dem Heilsplan Gottes für den Menschen, für jeden einzelnen Getauften. Und in unserem Schlüsseltext Epheser 5 führt er diese beiden Leitgedanken nun zusammen und zeigt auf, wie der Heilsplan Gottes für die Kirche als Ganze, für seinen Leib, für den Leib Christi und der Heilsplan Gottes für jedes einzelne Glied der Kirche, für uns, jeden einzelnen Getauften und Gefirmten, wie das zusammenkommt und wie das aufeinander bezogen ist und dass das Ganze ausgehend von der Heilsgeschichte, von dem, was Gott von Anfang her für die Menschen sich ausgedacht hat, dass das eine Einheit bildet und einen Zusammenhang. Er beschreibt, wie sich dieser göttliche Heilsplan, die Berufung des Christen in Ehe und Familie, verwirklichen kann. Paulus unterweist die Gemeinde im 6. Kapitel über sittliche Verpflichtungen der Familiengemeinschaft. Also er stellt eine Art Familienkodex auf. Da kann man dann lesen: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es vor dem Herrn recht ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist ein Hauptgebot. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Und so weiter. Es folgen dann entsprechend der damaligen familiären Gegebenheiten die Worte über die Pflichten der Sklaven gegenüber ihren Herren. Johannes Paul sieht in unserem Schlüsseltext Epheser 5, 21 bis 33 im weiteren Sinn auch eine Anleitung für das Leben in der Familie, obwohl der Text im wörtlichen Sinne nur von der Beziehung von Mann und Frau spricht. Nun startet der heilige Papst in Katechese 89 mit seiner eingehenden Analyse des Textes. Wir wollen heute schon mal die ersten Gedanken präsentieren und sie dann beim nächsten Mal fortführen. Der Text, der in Vers 21 mit folgenden Worten seinen Anfang nimmt: Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Es geht hier um eine Beziehung mit zwei Dimensionen, auf zwei Ebenen, um ein gegenseitiges und ein gemeinschaftliches Verhältnis zueinander. Das eine verdeutlicht das andere. Das gemeinsame Verhältnis zu Christus, das Verhältnis der Frau zu Christus, das Verhältnis des Mannes zu Christus, als Ursprung des gegenseitigen Verhältnisses von Mann und Frau. Ehrfurcht vor Christus bedeutet dabei Ehrfurcht vor dem Heiligen, vor der Heiligkeit, aus einem tiefen Bewusstsein heraus um das Geheimnis Christi, ähnlich der alttestamentlichen Furcht des Herrn oder Furcht Gottes, nicht als Angst verstanden, sondern als Ehrfurcht. Und Ehrfurcht bedeutet ja, ich weiß um die Allmacht, die Größe des Geheimnisses. Ich weiß um das und kann mich selbst und meine eigene Menschlichkeit dazu in Beziehung setzen. Ich weiß, dass ich nicht Gott bin, und deswegen kann ich ehrfürchtig ihm entgegentreten, kann in Ehrfurcht eine Beziehung zu ihm leben, von Mensch zu Gott. Aber damit ich das kann, ja, diese gemeinsame Ehrfurcht vor Christus gelingt nur, wenn natürlich sowohl Mann als auch Frau klar ist, wer Christus ist, dass er Gott ist, dass er das Haupt der Kirche ist. Und alles, was der Glaube uns sagt, wenn das beiden klar ist, dann können sie in dieser gemeinsamen, ehrfürchtigen Haltung vor Christus stehen. Und wenn sie das können und wenn sie das beide tun, dann wissen sie auch, dass sie aus dieser Haltung heraus miteinander Beziehung leben können und sich dadurch das gegenseitige Verhältnis erst herausbildet. Ja? Wir merken schon, dass es eine Grundlage ist, die gegeben sein muss, damit diese Beziehung untereinander in Fülle gelebt werden kann. Paulus möchte den Eheleuten mit seinen Worten aufzeigen, wie sie ihr Miteinander gestalten sollen. Es geht ihm darum, dass das Geheimnis Christi, dass die Bedeutung dieses Geheimnisses im Heilsplan Gottes für die Menschheit, also all das Großartige, was Gott für die Menschen von Anfang an und von Ewigkeit her und in Ewigkeit vorgesehen hat, dass das im gegenseitigen Verhältnis der Eheleute aufscheint, gegenwärtig ist. Dass man quasi im gegenseitigen Miteinander von Ehemann und Ehefrau dieses heilsgeschichtliche Element, die Größe Christi und alles, was damit zusammenhängt, erkennen kann. Das als sichtbares Zeichen dafür dienen kann. Von diesem Geheimnis Christi, dem Geheimnis der Erlösung des Leibes, von der wir eben schon gesprochen haben, und der damit verbundenen Berufung des Menschen, soll das Herz des Ehegatten so erfüllt sein, dass einer dem anderen untergeordnet ist. In dieser gegenseitigen Unterordnung der Ehegatten müssen wir auch den Verständnisschlüssel für die danach kommenden Worte über die Unterordnung der Frau unter den Mann erkennen. Das eine ist von dem anderen nicht zu trennen. Paulus erklärt nämlich nicht den Mann als Herr oder Herrscher über die Frau. Die Frau kann aber in ihrem Verhältnis zu Christus den Beweggrund für das Verhältnis zu ihrem Mann finden, kann in ihrem Verhältnis zu Christus ein Spiegelbild sehen oder eine Grundlage, wie sie mit ihrem Mann umgeht. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Das steht für Johannes Paul sicher fest. Mann und Frau sind einer dem anderen untergeordnet. Das ist ein gegenseitiges Verhältnis. Warum muss das so sein? Warum ist das nicht nur Interpretation von ihm, sondern warum er kann das schlüssig erklären? Quelle dieser Unterordnung ist ja, das haben wir ja schon gesagt, die gemeinsame Ehrfurcht vor Christus. Das ist die Quelle, das Fundament dieser Unterordnung. Das gelingt mir nur, wenn ich mich Christus unterordne und in Ehrfurcht vor ihm stehen kann, dann gelingt es mir auch, mich meinem Ehemann, meiner Ehefrau unterzuordnen. Ja, das gehört zusammen. Aber was ist denn der Ausdruck dieser Unterordnung? Der Ausdruck der Unterordnung ist die Liebe. Und somit meint der Satz, ihr Männer liebt eure Frauen, der ja dann im Epheser 5 danach auch noch kommt, nichts anderes als die liebende Unterordnung des Mannes unter die Frau. Die Liebe, sie schließt doch jede Form der Unterwerfung aus, bei der die Frau Dienerin oder Sklavin des Mannes werden könnte. Nein, im Gegenteil, die Liebe lässt doch nur eine gleichzeitige und gegenseitige Unterordnung zu. Die Liebe verhindert doch jegliche Einseitigkeit der Unterordnung. Wer Liebe in ihrer Fülle verstanden hat, der weiß doch, dass ich das nur gegenseitig vollziehen kann, dieser personalen Gemeinschaft, communio personarum, und zwar durch diese Unterordnung. Und das ist etwas, was ganz deutlich wird. Im gegenseitigen Schenken, in der gegenseitigen bräutlichen Hingabe, von der wir schon so viel gehört haben und die grundlegend ist für die Anthropologie der Ehe, ist die gegenseitige Unterordnung enthalten. Dabei ist Christus die Quelle und das Vorbild für diese Unterordnung, nämlich unter den Vater. Das hatte wieder was mit Gehorsam zu tun. Und wir sehen, aha, da ist doch etwas Göttliches in dieser Unterordnung mit drin. Die gegenseitige Unterordnung verleiht der ehelichen Beziehung eine besondere Tiefe und Reife und, so sagt Johannes Paul das auch, bringt die Ehe ins rechte Gleichgewicht, insofern sie auf der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus gründet. Und nur in dieser Unterordnung kann doch Hingabe geschehen und damit Liebe, echte, wahre Liebe. Das gehört zusammen. Die Unterordnung, in Ehrfurcht vor Christus zu stehen, beide, und dann darin das Vorbild zu sehen für die gegenseitige Unterordnung. Wir merken bei der Betrachtung dieser Gedanken, wie wertvoll und wie kostbar eine solche gegenseitige Haltung für eine Ehe ist und wie kompliziert dann oft, wenn das so nicht in einer gewissen Form verstanden wird und gelebt wird. Durch diese Haltung der gegenseitigen Unterordnung wird Ehe tragfähig und zu einer echten personalen Gemeinschaft, einer echten bräutlichen Beziehung. Noch einmal, Hingabe, bräutliche Hingabe in der Ehe, ein Teil davon ist Unterordnung, dem anderen sich unterordnen, sowie sich beide gleichzeitig Christus unterordnen. Das ist das Geheimnis von Ehe letzten Endes, damit Ehe in einer Weise geschehen kann, vollzogen werden kann, wie es Gott gewollt hat, in die Schöpfung hineingelegt hat. Und hier merken wir, wie sich das, was wir so als Hingabe immer wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen theoretisch manchmal ausdrücken, auch ganz praktisch dann in einer gegenseitigen Unterordnung dann auswirken kann. An dieser Stelle wollen wir Epheser 5, die Betrachtung von Epheser 5 unterbrechen und machen in 5 Wochen weiter am 13. Dezember bei unserer nächsten Sendung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Pfarrer Heinzen, für diesen 16. Teil in der Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Wir sehen, da sind viele spannende Themen angesprochen. Wie sieht's im Himmel aus? Wie ist unsere Berufung auf den Himmel hingeordnet? Und gleichzeitig auch das Miteinander von Mann und Frau, eine oft zitierte Passage des heiligen Paulus über die gegenseitige Unterordnung der Frau unter den Mann. Genau, da ist es spannend, dahin zu hören, was Johannes Paul II. Dazu gesagt hat. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Heinzen, dass Sie uns das heute wieder dargelegt haben. Wir freuen uns dann auf den 13. Dezember, wenn es dann weitergeht in diesem Thema über das Sakrament der Ehe. Vielen Dank Ihnen dafür.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, dann können Sie gerne im Internet nachhören unter www.horeb.org im Podcast von Radio Horeb unter der Rubrik Spiritualität finden Sie diese Sendung in Kürze sowie auch die früheren Folgen zum Nachhören. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag und Pfarrer Christoph Heinzen gibt uns seinen priesterlichen Segen dazu.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des heiligen Johannes Pauls II. Aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.